Wo die Schulmedizin an ihre Grenzen kommt, setzt die moderne Pflege mit gezielten Behandlungen an, um den Klienten die größtmögliche Selbstständigkeit zu ermöglichen. Einen konkreten Fall möchten wir Ihnen an dieser Stelle einmal vorstellen. Herzlich willkommen bei Kopfsprung, dem AWO-Podcast. Mein Name ist Mandy Politz und bei mir zu Gast sind heute Dagmar Richter, die Einrichtungsleiterin des AWO-Pflegezentrum am Klers in Quedlinburg, sowie Angehörige des Klienten Rainer P.
Also mein Name ist Renate P. Ich bin die Ehefrau von Rainer P.
Ich bin Olli P. und bin der Sohn von Rainer.
Rainer ist Bewohner hier im AWO-Pflegezentrum am Klers. Das war natürlich nicht immer so. Rainer war nur wenige Wochen vor seinem Einzug ein fitter Senior. Tja, aber was genau ist denn nun geschehen, dass sich die Situation so dramatisch verändert hat? Frau P., können Sie das einmal kurz schildern?
Er hatte am 20. April vor mittlerweile 3,5 Jahren eine Augen-OP. Er musste durch die Augen-OP den Blutverdünner absetzen, 2 Tage. Und nach der Augen-OP hatte er dann einen Schlaganfall, was wir nicht so gleich bemerkt haben, beziehungsweise mein Mann wollte dann auch nicht ins Krankenhaus. Und als ich gemerkt habe, morgens um 8 bis abends um 6:30, als er dann im Uniklinikum in Magdeburg war, war ihm halt viel zu viel Zeit vergangen. Und dadurch war das Gehirn dann eben ohne Sauerstoff, ohne Blut. Und das hat eben diese ganzen Schäden verursacht.
Ich muss dazu auch sagen, was mich am meisten eigentlich beschäftigt hat, war damals dann die Feststellung durch den Sanitäter. Das ist meiner Erfahrung, meines Erfindung nach extrem schief gelaufen damals. Ja, komplett schief. Da war ich auch sehr, 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 sehr dolle sauer drüber. Der erste Anruf kam ja damals dann von dir, wo du gesagt hast, komm mal bitte vorbei.
Ja.
Dein Papa stimmt irgendwas nicht, dann bin ich hochgefahren. Und hat er eigentlich auch schon wirres Zeug erzählt, was gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann dachte ich mir schon, irgendwas passt nicht.
Ja.
Und dann habe ich ja, glaube ich, noch den Dr. Klunk angerufen und der hat gesagt, Sani. Ja. Sanitäter kam dann auch, ich habe das kurz erklärt, wie und was. Ja. Die haben ihre Übung gemacht, die auf Schlaganfall gehen. Das hat er soweit alles mitgemacht. Das ging da noch in dem Moment. Und dann wollte er da partout nicht mit ins Krankenhaus. Sie haben ihn dreimal gefragt und dann haben sie es damit abgetan. Oh, für mich kam es aber trotzdem spanisch vor und sind die wieder losgefahren. Ja, dann haben wir ihn nochmal hingelegt, ja. Und ich habe zu dir dann gesagt, beobachte das bitte. Und wenn irgendwas ist, ruf mich sofort an. Ja, und dann, was war es, anderthalb Stunden später?
2,5 Stunden später.
2,5 Stunden später hast du mich dann angerufen und hast gesagt, Papa, Mundwinkel hängt auf der Couch, krieg kein Wort mehr raus.
Ja.
Ja, da war eigentlich der Schlaganfall, sage ich mal, schon seit 2,5 Stunden im Gange, was die Sanitäter eigentlich nicht gesehen haben, obwohl wir es ihnen erklärt haben. Ja, und dann haben sie, Papa, wollten sie ihn mitnehmen, dann haben sie ihn von der Oma nicht runterbekommen, dann musste auch die Feuerwehr anrufen, weil zweimal haben sie es nicht geschafft, ihn rauszutragen. Ich habe auch gesagt, ich fasse mit an, das wollten sie nicht. Dann haben wir wieder 1/4 Stunde gewartet, bis die Feuerwehr kam, dann haben sie ihn rausgetragen, dann haben sie nach Wernigerode gefahren, Wernigerode untersucht, dort dann festgestellt, dass er einen Schlaganfall hat. Und dann festgestellt, dass sie dort nichts machen können und haben ihn dann von Wernigerode aus nach Magdeburg geflogen. Also immer summarum, keine Ahnung, ist ja gefühlt ein halber Tag vergangen.
Dann hätten sie ihn morgens um 11 mitgenommen, dann...
Richtig. Und in dem Moment hat man sich dann auch selber irgendwo Vorwürfe gemacht.
Das heißt, sie hat von einem Tag auf den anderen die Fähigkeiten verloren, zu sprechen und zu laufen?
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Er war dann 2 Wochen auf der Stroke Unit in Magdeburg im Uniklinikum. Und von da aus ist er dann in die Reha gekommen, nach Flechting. So, und durch die ganze Corona-Situation war die Einrichtung in Flechting gesperrt. Man durfte ihn nicht besuchen. Ich bin maximal nur bis vorne zum Tresen gekommen und ich durfte die saubere Wäsche abgeben und habe die schmutzige Wäsche bekommen. Mehr habe ich dann praktisch von ihm nicht gesehen. Und wir haben immer per Bildtelefonie, haben wir immer gesprochen. Das war manchmal auch sehr problematisch, weil er konnte ja das Handy nicht allein an den Strom anstöpseln. Und dann, wenn das Akku leer war, habe ich dann immer versucht, die Schwestern anzurufen, ob sie nicht mal das Akku laden können. Also es ging gar nichts. Ja, und eine nette Schwester war dabei, die hat ihn dann auch mal ans Fenster geschoben und dann stand ich immer unterm Baum und habe dann immer zugewunken. Also es war, sage ich mal, sehr schwere Zeit. Bin dann immer 2-mal die Woche hingefahren, mittwochs und sonntags. Und wie gesagt, mehr als den Tresen oder dann ihn am Telefon habe ich nicht gesehen.
Einmal durftest du rein.
Aber das war nur zum Arztgespräch. Also richtig auf Station oben war ich auch nicht.
Ich dachte.
Nein.
Ich weiß nur, dass ich wutentbrannt raus bin und da draußen 2 Stunden wie so ein Stier ums Haus drum herum gerannt bin und war so wütend, dass ich nicht rein durfte.
Ja, nee,
bevor wir uns schon, bestimmt da schon 1,5 Monate nicht mehr gesehen haben.
Ja, ja.
Ja, das war ja auch eine schwere Zeit. Also Corona war ja da auch tatsächlich sehr schwer.
Ja, naja, wie gesagt, ich hatte zwei Arztgespräche in der ganzen Zeit, in den 3 Monaten. Und das war eben auch nicht einfach. Ich habe nicht viel verstanden, was der Arzt gesagt hat. Sie haben eben während der Therapie den Blutverdünner gewechselt. Das habe ich aber vorher dann mit unserem Hausarzt abgesprochen, ob das auch kein Problem gibt, weil ich bin kein Arzt und ich musste mich da rückversichern. Aber unser Hausarzt hat das Go dafür gegeben und dann war alles gut. Den Blutverdünner nimmt er heute noch. Und schließlich und letztendlich haben wir so als Abschluss mal ein Video bekommen, wo die Schwester mit ihm über den Flur gegangen ist, wo er dann in so einem Gerät hing. Und die Schwester hat dann versucht, die Füße vorzusetzen. Das war das Einzige. Mehr Erfolge war, sage ich mal, nicht zu verzeichnen.
Ja, und er galt ja dann auch relativ schnell als austherapiert und sollte dann auch schon wieder entlassen werden.
Ja, weil er keine Fortschritte gemacht hat. Dadurch wurde die Krankenkasse praktisch die Reha nicht weiter bezahlen und sie wurde dann in dem Sinne als beendet erklärt. Obwohl eigentlich noch, sage ich mal, vielleicht noch, man hätte noch einen Monat dranhängen können, aber da er eben nicht diese Erfolge erzielt hat, war es eben damit beendet. Ich weiß nur, dass mein Mann am Anfang sehr viel geweint hat, das hat eben der Arzt mir erzählt und er war auch, sage ich mal, sehr traurig darüber, über den ganzen Zustand und so. Also wir waren alle sehr geschockt, ja, also was wir manchmal, also ich meistens geflennt habe auf der Heimfahrt oder auf der Hinfahrt. Aber ich konnte immer mit jedem telefonieren, wir haben uns immer abgesprochen und haben immer sehr viel telefoniert mit den Kindern, alle Kinder und auch mit den Freunden. Und auch mit Frau Richter hatten wir schon im Vorfeld Kontakt. Weil ich wusste ja gar nicht, wie das Ganze läuft, dann mit Pflegeantrag und dies und jenes und alles. Ja, hat einem wirklich die Schuhe von einem Tag auf den anderen ausgezogen. Ist eine völlig andere Welt gefallen.
Ja, und Sie mussten ja dann auch schnell reagieren, weil er wurde ja dann entlassen und war ja trotzdem noch eigentlich auf einem Standpunkt, wo er nicht wirklich selbstständig zurechtkam. Ja.
Gar nicht. Gar nicht. Er konnte ja nicht laufen, er konnte nicht alleine essen, nichts.
Kommunikation war da auch noch sehr, sehr dolle schlecht.
Ja, sprechen ging gar nicht.
Wie haben Sie sich untereinander dann verständigt?
Meistens habe ich gefragt und er hat entweder ja oder nein gesagt. Ja. Oder dann habe ich gesagt, möchtest du das oder das? Also immer das Auswahlverfahren, dass ja oder nein dann eben als Antwort kam. Ja, ich wusste in dem Sinne dann auch nicht, wie es weitergeht. Weil ich ja auch noch berufstätig bin und was wird jetzt, wenn er nach Hause kommt? Was passiert jetzt? Ich habe mir dann von einer Wohnungsgesellschaft ein Angebot machen lassen wegen dem Badumbau. Wir haben zwar alles ebenerdig in der Wohnung, aber wir wohnen auch in der ersten Etage, also Treppen sind auch noch zu steigen. Beziehungsweise haben wir eine Badewanne im Bad. Also es war ziemlich schwierig und ja, der Badumbau hätte dann zwar auch Geld gekostet, aber das hätte ich dann in dem Sinne vielleicht auch noch durchführen lassen. Aber im Grunde genommen wäre das auch keine ebenerdige Dusche gewesen, sondern es wäre auch wieder eine mit Eintritt gewesen. Also war es dann im Grunde genommen auch nicht behindertengerecht oder ja, pflegegerecht oder wie man das auch immer nennen mag.
Kann man sagen, wie Rainer sich selbst gefühlt hat während dieser ganzen Zeit?
Naja, er war ziemlich traurig. Ich will nicht sagen depressiv, aber im Prinzip war es dann schon so. Weil er hat uns ja nie gesehen. Wenn wir ihn besucht hätten können, auch mit den Enkelkindern, dann hätte er vielleicht mehr Perspektive gehabt. Wäre er fröhlicher gewesen, es hätte ihm Auftrieb gegeben. Aber so war das überhaupt nicht möglich. Man konnte ihn nur am Telefon sehen. Und am Telefon ist es nicht dasselbe, als wenn du jemanden drücken kannst, jemanden anfassen kannst und mit zu ihm selber persönlich sprechen kannst. Das ist eben, es war wirklich eine schlimme Zeit.
Als es hieß, dass er entlassen und wieder nach Hause gehen soll, das war für ihn bestimmt auch unangenehm, weil er wusste ja, er ist jetzt in gewisser Weise auch eine Belastung für seine Familie, denke ich mal.
Ja, ich weiß nicht, ob ihm das so bewusst war, aber ich denke mal schon, hat er darüber nachgedacht. Das wurde ihm mal sicherlich aber erst so richtig bewusst, als er dann hier war.
Ja, also so richtig Hilfsmittel oder sowas hat er jetzt auch nicht gehabt, so direkt.
Nein, ja. Nein, gar nichts. Auch keine Empfehlungen, nichts. Das Schlimme war noch, dass der Arzt hatte, mit dem Ende der Reha hatte er auch seine Kündigung abgegeben. Das heißt, der letzte Tag der Reha war auch sein letzter Arbeitstag. Also er hat sich dann auch nicht mehr so die Mühe gemacht. Auch bei den ganzen Gesprächen oder die zwei Gespräche, die wir da hatten, ging es bei dem ersten Gespräch immer nur um die Änderung des Blutverdünners und beim zweiten Gespräch dann eben, ja, dass sie die Reha jetzt beenden müssen. Das war alles. Es war nicht sehr kommunikativ.
Nee, die haben sich auch nicht groß eingesetzt dafür irgendwas, nein.
Nö, die haben eben gesagt, er macht keine Fortschritte und das wird die Krankenkasse nicht zahlen und dann war eben Feierabend.
Also haben wir zu dem Zeitpunkt hat man sich ziemlich alleingelassen gefühlt.
Ja.
Ob es von der Krankenkasse war, ob es von der Reha-Klinik war.
Ja.
Eigentlich genauso, wie man sich das nicht wünscht oder vorstellt.
Ja, das stimmt schon. Da war man manchmal dann ziemlich am Boden zerstört, sage ich mal. War keine schöne Situation.
Ja, ich denke, das können wir alle verstehen, dass man sich da wirklich nicht gut fühlt. Aber ich kann schon mal so viel verraten, Familie P. ist damit nicht ganz allein geblieben, denn es zeichnete sich schon bald ein kleines Licht am Horizont ab und ihnen wurde geholfen, ja. Und was dann passiert ist, was die Situation für Familie P. um so vieles verbessert hat, das hören Sie in der kommenden Ausgabe von Kopfsprung, dem AWO-Podcast. Mein Name ist Mandy Politz und wir hören uns bald wieder. Ciao!